Hey ihr Affen, verehrte kindliche Kaiser und fürsorgliche Mütter.
Jana und Simon,
das sind wir.
Wir laden euch ein auf eine Reise durch die Bücher unserer Kindheit und Jugend.
Dort begegnen wir Altbekanntem und lernen neue Orte und Charaktere kennen.
Liebe Jana, möchtest du heute den Bumerang mal wieder loswerfen?
Yes, please.
Uka-chaka! Hat's mich fast erwischt.
Ja, vor allem, wenn du mir sagst, was für ein Geräusch ich machen soll.
Ja, hab ich doch gar nicht.
Uka-chaka.
Mal was anderes. Außerdem hast du einen eigenen Kopf, kannst du doch selber ausdenken, was
Nein,
du sagst.
Ich lese ab alles, was du mir hier hinschreibst. Eigentlich ist dieser ganze Podcast nur von Simon. Er schreibt mir hin, was ich sagen soll. Ist nichts von mir, ist alles von Simon.
Psst, nicht verraten. Okay. Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 9 unseres Podcasts und zum, ja, eigentlich vorletzten Teil der unendlichen Geschichte.
Ja, es ist krass, es neigt sich dem Ende zu. Aber wir haben jetzt auch so lange nicht mehr aufgenommen, es ist cool, einfach hier wieder zu sitzen.
Ja, schön. Mich freut es auch.
Und auch wieder zu lesen, weil ich habe das Gefühl, ich hatte jetzt so eine lange Zäsur und ich habe schon fast wieder vergessen, was davor passiert ist. Ich musste mich erstmal wieder einlesen.
Ja, wir können uns nur alle nochmal abholen. Ja, beim letzten Mal gab es einen heftigen Konflikt, der dann darin gegipfelt ist, dass der Elfenbeinturm abgefackelt ist.
Oh nein!
Ja, also Furor und Atreo wurden von Bastian verstoßen und ist jetzt ganz schlecht. Und ja, Atreo hat versucht, ihm das Zeichen der kindlichen Kaiserin wegzunehmen und jetzt will Atreo Rache und reitet ihm auf einem der Stahlrösser von Xaide.
Ich mach so die Hintergrundgeräusche. Mhm. Mach die ganze Zeit. Eigentlich ja. Machst du heute den Podcast und ich mach die Hintergrundgeräusche.
Ja, heute bin ich wieder der Leiter und du die Leidende.
Ja, danke. Aber das hast du so spannend erzählt, ich habe direkt zum Essen gegriffen.
Ja, also auf jeden Fall, Bastian reitet auf einem Stahlross Atreo hinterher und will ihn verfolgen bis ans Ende der Welt. Eigentlich bis ans Ende von Phantasien, aber Phantasien...
Das ist ja das Ende der Welt.
Ja, aber hat das ein Ende?
Nee, eben nicht.
Ja, es macht
also
gar keinen
Sinn. Also er möchte bis zum Ende der Welt galoppieren, aber da es kein Ende hat, wird er ja nie ankommen. Aber da will er hin, also die Reise...
Ist unendlich. Ja. Sinnlos. Auf jeden Fall wollen wir erstmal, bevor wir jetzt mit dem neuen Kapitel einsteigen.
Übrigens, Simon, ja. Beim Schneiden letzten Mal, auf jeden Fall ist ein sehr gut gebrauchtes Wort. Wir müssen uns eine Alternative überlegen.
Auf keinen Fall.
Auf keinen Fall gehen wir jetzt weiter und reden über das Essen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall haben wir letztes Mal, wir mussten sogar nachgucken, nachhören, was wir gegessen haben, weil es schon so lange her war. Wir hatten es wieder vergessen.
Das war auch nichts Besonderes.
Ja, eben. Wir hatten ein Tagesmahl, sprich Brot und Salz, Pfeffer, Kräuter und Wasser. Und das hat uns eigentlich sehr gut geschmeckt, obwohl es sehr karg war. Und jetzt dürfen wir auflösen, wahrscheinlich habt ihr es alle schon eh erraten, es ging darum, dass oben bei den weisen Eulen und den Tiefsinnenden, dass die dort in der Nacht immer nur ein karges Mahl auf ihren Räumen bekommen haben. Und das haben wir dann auch bekommen.
Ja, ist mal eine Abwechslung. Dafür gibt's heute reichlich... Früchte in Hülle und Fülle. Wir haben hier vor allem Äpfel, Aprikosen, Birnen, Himbeeren, Kiwi, Nektarine und Pflaume.
Und es ist sehr schwer, also hört ganz genau zu, wo das dieses Mal herkommt. Also wir gehen davon aus, dass keiner das errät, aber man kann ja hoffen.
Wir wollen nun beginnen mit Kapitel 23.
Die alte Kaiserstadt.
Also es ist ja auch so, dass der Bastian versucht hat, sich selbst zum kindlichen Kaiser zu krönen. Und dabei ist doch eigentlich völlig klar, dass er ein Scheißer und kein Kaiser ist. Also er hat sich ja auch völlig daneben benommen.
Ja, vielleicht kann er nicht so gut lesen, hat das verwechselt mit dem Buchstaben.
Wir sind jetzt übrigens beim Buchstaben W vom Alphabet und Kapitel 23 von 26. Das heißt, wir nähern uns seinem Ende.
Wir ernähren uns bis zum Ende.
Das ist auch, ja. Ja, Bastian ist jetzt auf dem Weg, Atreo zu verfolgen bis ans Ende der Welt und ist natürlich auf diesem Stahlross super schnell und die Weggenossen versuchen ihm nachzugehen, können ihn aber nicht einholen. Bastian fragt sich, warum Atreo gezögert hat überhaupt, als er ihn dort auf der Zinne des Elfenbeinturms bedroht hat, warum er nicht einfach, als er ihm sein Schwert auf die Brust gesetzt hat, zugestochen hat. Das können wir uns mal verspielen. Das können wir uns das vergessen, aber es wäre interessant. Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wir müssen so ein Bling immer, wenn du das sagst oder wenn einer von uns das sagt. Mhm. Man kann ja trotzdem Theorie, warum er das nicht gemacht hat. Ich hätte jetzt einfach gesagt, na, die sind befreundet, der wird ja nicht einfach so seinen Freund schnell umbringen. Das wäre meine Theorie.
Ja, aber für Bastian gibt es ja in dem Moment nur die Macht. Und der will ihn mir auch hinwegnehmen. Und das ist alles, um was es geht. Und Freundschaft, also an Freundschaft mit Atreo liegt ihm nicht mehr viel.
Ja, genau, aber er fragt sich ja, warum Atreo ihn nicht abgestochen hat. Wenn er selbst keine Freundschaft will, könnte es ja trotzdem sein, dass er erkennt, dass der andere eine Freundschaft will.
Ja, aber...
Wir merken uns das für später.
Genau. Jedenfalls, sage ich jetzt mal.
Auf jeden Fall.
Ja, reitet Bastian auf diesem Pferd und das einfach mitten in gestrecktem Galopp fällt es auseinander. Und dann liegen nur noch ein Haufen schwarzer Panzerschalen auf dem Boden und er fällt in ein Wacholdergebüsch.
Warum fällt das Pferd auseinander?
Das ist eine gute Frage. Weißt du die Antwort?
Ich habe dich zuerst gefragt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er einfach von Xaide zu weit weg ist. Dass es nicht mehr durch ihren Willen gelenkt werden kann. Aber eigentlich wird es ja durch seinen Willen gelenkt.
Eben, das wäre die Frage. Ist es ihr Wille, das das Pferd lenkt oder seins? Was würdest du sagen?
Ja, eigentlich ist es sein Wille.
Ich würde auch sagen, es ist sein Wille. Und er denkt ja gerade darüber nach, dass Atreo ja doch schon ganz schön cool ist. Und in dem Moment, wo er denkt, Atreo ist doch cool und die Freundschaft ist ihm doch irgendwie ein Stück weit was wert, hat er nicht mehr den Willen, hinterherzureiten und ihn umzubringen. Ich glaube, das ist das, wo dann das Pferd merkt, der Wille ist nicht mehr da.
Das könnte gut sein. Aber okay, mir fällt gerade was anderes noch ein.
Ja.
Es könnte damit auch zusammenhängen, dass er jetzt in eine Region kommt, wo vielleicht diese Macht nicht mehr wirken kann.
Mhm.
Weil
warum soll es sie da nicht wirken?
Später gibt es noch einen weiteren Punkt, wo man denken könnte, dass es halt so ist.
Da habe ich auch eine andere Theorie, aber...
Okay, kommen wir später nochmal drauf zurück. Ja. Er fällt in ein Wacholdergebüsch und verliert den Gürtel Gemmal, den sein getreuer Diener Iluan.
Iluan.
Ja, den der unter Einsatz seines Lebens aus den Trümmern gerettet hat und er verliert ihn einfach und...
Ja, ich dachte auch erstmal, yeah, der Gürtel ist weg, das ist so ein blödes Ding von der Xaide. Und dann dachte ich, ja super, dann ist der Iluan ja umsonst gestorben.
Genau.
Also, toll.
Ja, aber Bastian verliert jetzt, ja, erst ist sein Mantel schwarz geworden, jetzt hat sich das verändert, dann hat er den Gürtel verloren. Also er verliert hier irgendwie nach und nach seine wertvollen Schätze, die er angesammelt hat. Oder zumindest verändert sich da was. Jedenfalls kommt er, ich sag jetzt nicht mehr auf jeden Fall, ich sag jedenfalls, ich achte da jetzt drauf.
Ja gut, aber ist das so ein großer Unterschied?
Nein.
Das musst du weitermachen.
Also er läuft dann zu Fuß weiter und kommt gegen Mittag an den Erdwall eines Talkessels und sieht dort irrsinnige Bauwerke in diesem Talkessel. Zum Beispiel gibt es dort Häuser, die die Haustüren im Dach haben oder Treppen, die in der leeren Luft enden oder Pyramiden, die auf dem Kopf stehen. Und natürlich ist diese Stadt, wo er dann hinkommt, auch belebt. Dort laufen dann Leute rum, die völlig irre aussehen, die mit Sandeimerchen oder Lampenschirmen auf dem Kopf rumlaufen und die schleppen ziellos Zeug umher. Er geht in diese Stadt hinein und sieht sich das Ganze aus der Nähe an und versucht auch, solche Leute dann anzusprechen. Aber die reagieren ja verwirrt oder halt nicht und dann verwirrt ihn das eben auch. Und dann hört er ein Gekicher von der Ecke. Ja, genau, so ein Keckern. So. Und sieht einen kleinen Affen mit Doktorhut, der dort sitzt und ihn auslacht. Und dann fragt er, was soll das? Warum lachst du mich aus? Ja, ich bin Argax, sagt der kleine Affe, und er ist der Aufseher über diese Stadt, die man die alte Kaiserstadt nennt. Und die Bewohner könnte man auch die Nichtssagenden nennen.
Sie können nämlich nichts mehr sagen.
Genau. Woran liegt das?
Der kleine graue Affe hat mich an zwei Sachen erinnert. Also das ist jetzt nicht eine Antwort auf deine Frage, aber zwei Sachen. Einmal Pippi Langstrumpf, der kleine Affe. Wie heißt der nochmal?
Herr Nilsson?
Ja. Ich fand den immer so süß und dachte, so einen kleinen Affen will ich auch haben.
So ein Totenkopfäffchen.
Ja, das ist schön. Und dann der Name von dem Affen, der heißt Argax. Und das hat mich irgendwie an die Argonauten erinnert.
Ah ja.
Kennst du die?
Ja, so und die Argonauten.
Ja.
Ja.
Und da haben wir heute beim Kochen mal so eine Zusammenfassung, eine Viertelstunde, 20 Minuten über die ganze Argonauten-Sage uns angehört. Die einzelnen Geschichten kennt man ja, aber irgendwie das insgesamt nicht.
Ist doch das goldene Vlies mit dabei?
Auch, ja.
Was gibt's noch?
Also es ist Jason, der eigentlich auf den Thron soll, aber der Thron wurde abgenommen und dann wird er auf eine Odyssee geschickt. Und wenn er das goldene Vlies zurückbringt, dann kriegt er den Thron.
Ah.
Und auf dem Weg dahin, mit ganz vielen Helden, auch unter anderem Herakles bzw. Herkules, erleben sie ganz viele Abenteuer, bis sie ankommen, da wo das goldene Vlies ist und da verliebt er sich in die Königstochter. Und der König sagt, jo, du kriegst das Vlies, aber du musst drei Sachen machen. Im Endeffekt ist the bad bitch, die Königstochter, eigentlich die, die das alles schafft. Und dann kriegen sie das Vlies und sie rennen zusammen weg. und töten den König und das ist nicht so geil und die Götter sind nicht unbedingt erfreut. Das hört sich so an, als ob ein kleines Kind irgendwie einfach eine Geschichte schreiben sollte und dann wir einfach irgendwas zusammenschmeißt. Aber im Endeffekt ist es genau das, was hier auch passiert. Einfach irgendwelche wirren Sachen, die zusammengeschmissen sind, die nicht zusammenpassen. Vielleicht nicht ganz so blutig.
Ja, doch. Also er hat ja Atrio verwundet, aber es hielt sich in Grenzen.
Nee, ich meine jetzt hier die Nichtssagenden
in Ach so.
Der verwirrten Kaiserstadt. Da sind die ja auch alle verwirrt.
Mhm.
Und das ist random stuff, das einfach zusammengeworfen
ist. Ja, das stimmt. Das ist wirres Zeug. Ja, also er fragt, wer diese Leute sind und dann sagt Agax, das sind Menschen. Und es stellt sich dann heraus, dass es Menschen, Kinder sind, die nach Phantasien gekommen sind und einen ähnlichen Weg wie Bastian beschritten haben, nämlich sich zum kindlichen Kaiser machen wollten.
Oder gemacht haben.
Oder gemacht haben. Und alle haben das gemeinsam, dass sie ihren letzten Wunsch für etwas ausgegeben haben, was sie nicht in ihre Welt zurückgebracht hat. Und damit haben sie alle Erinnerungen an ihre Welt verloren und damit auch
die Möglichkeit, zurück in die Welt zu kommen.
Genau. Wer keine Vergangenheit hat, sagt Agax, der hat auch keine Zukunft. Also du kannst dich eben nur so lange weiter wünschen, solange du dich an deine eigene Welt erinnerst. Und tauscht in dem Sinne deine Erinnerungen gegen Wünsche ein. Das haben wir ja auch schon so stückweise entschlüsselt, dass das so ist. Und da wollte ich jetzt nochmal auf Kapitel 13 zurückkommen. Als Bastian Mondenkind fragt, wie viele Wünsche habe ich denn überhaupt? Und dann sagt sie einfach, so viele du willst. Je mehr, desto besser und so weiter. Also stimmt in dem Sinne eigentlich nicht, dass er so viele hat, wie er will. Beziehungsweise, wenn man es mit Will auf den wahren Willen bezieht.
Also will er einfach irgendwann nicht mehr und deswegen hat er keine Wünsche mehr.
Sein Ziel ist ja, seinen wahren Willen zu finden. Und er hat im Endeffekt so viele Wünsche, die er braucht, um den zu finden. Ja, erstens so rum kann man es definieren, aber eigentlich hat er nur so viele, wie er Erinnerungen hat. Und das hat ihm aber am Anfang keiner gesagt. Das ist wie im Kleingedrückten steht drin, aber du hast es nicht gelesen. Selber schuld. Ja, auf jeden Fall fragt...
Ding!
Agax fragt ihn nur noch, wie er heißt. Und er sagt Bastian Balthasar Sabux. Sagt Agax, ja, eben. Können wir uns mal für später merken.
What?
Ja. Das ist wichtig in diesem Fall.
Ja, weil es das Letzte ist, woran er sich nicht später erinnern kann.
Genau.
Spoiler! Aber nur für diese Folge.
Dass er noch weiß, wie er heißt, ist eine sehr wichtige, eine sehr grundsätzliche Erinnerung. Und dass Agax das abprüft, wenn er halt noch weiß, wie er heißt, dann...
Hat er zumindest noch einen Wunsch.
Genau. Als sie sich dann später trennen, sagt Agax, aus der alten Kaiserstadt wirst du für diesmal noch hinausfinden, weil er halt noch weiß,
wie er heißt.
Weil
er noch weiß, wie er heißt.
Konkret.
Alter.
Apropos Alter, die Bewohner der alten Kaiserstadt können nicht altern. Die bleiben für immer in diesem Zustand, weil sie sich nicht mehr ändern können. Keine Vergangenheit, keine Zukunft und so weiter. Aber Stichwort ändern, da kommen wir dann später auch nochmal drauf zurück.
Weil das heißt ja auch der Michael Ender. Nee, da war was falsch.
Ja, so ähnlich. Michael Unendlich oder Unendlich verändern.
Mhm.
Bastian kriegt dann Angst und möchte gehen, aber er wird von etwas unwiderstehlich angezogen, wie ein Magnet und folgt diesem Drang, der ihn da anzieht und kommt dann zu einem Ort in der alten Kaiserstadt, wo die Bewohner ein Beliebigkeitsspiel spielen.
Ja, das finde ich auch ziemlich cool.
Ja, das hat mich an was erinnert. Und zwar würfeln die dort sinnlose Wörter mit einem Würfel, auf dem Buchstaben drauf sind.
Ja, mit 26 Buchstaben.
Genau, und irgendwann kommen dort alle Gedichte, Geschichten und so weiter heraus, die es jemals gegeben hat und geben wird. Das heißt, es ist ein unendliches Spiel und sehr mühselig. Und davon wird Bastian schlecht. Und das hat mich an dieses Beispiel erinnert. Das ist, glaube ich, ein Gleichnis darüber, wie fein abgestimmt die Welt ist, in der wir leben.
Okay.
Und es geht so, dass man quasi einen Affen vor eine Tastatur setzt und der Affe haut, also von Schreibmaschine oder Computer, und der haut einfach wahllos auf diesen Tasten rum. Und irgendwann, wenn man das unendlich lang macht, dann wird es so sein, dass der Affe durch dieses Verhalten irgendwann... Ein Wort geschrieben hat und irgendwann hat er einen ganzen Satz geschrieben und irgendwann hat er die Bibel geschrieben.
Ich kenne das mit den Werken von Shakespeare.
Ja, und irgendwie so. Auf jeden Fall hat er dann irgendwas geschrieben aus Zufall. Und also wenn man das lang genug macht, also es ist eine Reihe von Zufällen und die Welt, in der wir leben, mit den ganzen Naturkonstanten und so, die es da gibt, die ist so fein abgestimmt. Das hat, glaube ich, auch mal Harald Lesch gesagt, mit einer Da steht eine Rasierklinge auf einem Tisch und auf dieser Rasierklinge steht auf der Schneide eine weitere Rasierklinge und auf der Tisch steht eine Rasierklinge, eine Rasierklinge, eine Rasierklinge. Und ganz oben steht ein Kugelschreiber auf dieser Rasierklinge und steht und fällt nicht um. Und so fein abgestimmt ist es. Ich weiß nicht, wie viele Rasierklingen das sind, aber ja, das fand ich dann irgendwie, hat mich daran erinnert.
Ist das Zufall, dass alles so zusammengefügt ist, wie es ist?
Mhm. Also ja, im Prinzip ist es eine unendliche Geschichte, die dort gewürfelt wird, was die dort in der Stadt machen. Und das macht Bastian Angst.
Aber denkst du, also ja, in der Theorie würde das klappen mit den Sätzen und Sonetten und was weiß ich was. Aber in der Praxis, denke ich, würde es niemals passieren. Also es wäre dann irgendwann, dass es einfach nicht passiert.
Ja.
Wo ich dann denke, ein nettes theoretisches Konstrukt, das aber praktisch sinnlos ist. Weil genau dazu hat einer meiner Lieblings-TikToker, ja, ich habe TikTok, ich gebe es zu, ein Video gemacht. Und daran habe ich auch direkt gedacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch Adrian Bliss angucken und hier zeige ich das Video auch später nochmal. Und ich mache es noch in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das alle angucken. Ich mache mal Werbung für den, der ist cool.
Okay. Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, über die Bewohner, dass die entweder nach und nach alle ihre Erinnerungen ausgegeben hatten oder versucht haben, sich zum kindlichen Kaiser, Kaiserin zu krönen. Und es hat nicht geklappt bei ihm, also bei Bastian, weil Atreo ihn davor bewahrt hat. Weil wenn er das nämlich geschafft hätte, hätte er auf einen Schlag alle Erinnerungen verloren, weil er sich ja nichts mehr wünschen muss, wenn er alles erreicht hat, nämlich kindlicher Kaiser zu sein. Wenn das so gewesen wäre, wäre Aurin auch verschwunden, weil man sich danach auch nichts mehr wünschen kann. Also du kannst denn quasi mit Aurin dich nicht mehr weiter wünschen, wenn du alles erreicht hast. Für mich hatte das irgendwie auch so den Touch, wenn du dich dann weiter wünschen wolltest, dass du irgendwie Geld mit Geld bezahlen willst.
Hä? Was?
Naja, Aurin verschwindet, weil man sich nicht mit einem Wunsch Aurins wünschen kann, Mondenkind ebenbürtig zu sein.
Okay.
Und das wäre so, wie wenn man Geld mit Geld bezahlen möchte. Genau, aber eigentlich geht's eben darum, dass Bastian von Atreo da gerettet worden ist. Und an diesem Ziel, kindlicher Kaiser zu werden, anzukommen, hätte ihm nichts gebracht, weil er dann in eine Sackgasse gelaufen wäre und nicht in seine Welt hätte zurückfinden können. Das heißt, Bastian muss jetzt einen Wunsch finden, der ihn zurückbringt in seine Welt. Und Agax meint, er hat höchstens noch 4 Wünsche ungefähr übrig und er glaubt auch nicht, dass Bastian es zurückschafft. Und das stresst Bastian und alles ist in seinem Inneren auf den Kopf gestellt und außen ist es auch auf den Kopf gestellt, weil die Stadt so aussieht, wie sie aussieht. Und er muss jetzt hier raus und schafft es auch und schläft wieder unter einem Wacholderbusch ein. Und in dieser Nacht vergisst er, dass er Geschichten erfinden konnte. Und
aber welchen Wunsch hatte er, damit er das vergisst? Den Wunsch, aus der Stadt rauszukommen? Oder warum verliert er eine Erinnerung?
Eine gute Frage. Was hat er sich denn davor gewünscht? Davor war es ja eigentlich irgendwie kindlicher Kaiser zu sein, oder?
Ja, das ist der letzte Wunsch, den ich mir so gemerkt habe. Und dann war vielleicht das mit dem Wunsch, den Atreo einzuholen, aber das ist ja nicht in Erfüllung gegangen.
Oder es war, glaube ich, wirklich, dass er aus der Kaiserstadt raus möchte. Und das hat noch geklappt, weil er sich's noch wünschen konnte. Und er vergisst dann, dass er Geschichten erfinden konnte und träumt in der Nacht von Atreo, wie er dort steht mit seiner blutenden Wunde auf der Brust. Und dann wacht er auf, es regnet und donnert. Und dann trifft er den Entschluss,
ein Begräbnis abzuhalten.
Ja, Selbstmord. Nein, er vergräbt Sikanda. Also wird wieder ein Teil seiner Errungenschaften, seiner Schätze los und spricht die epischen Worte, niemand soll dich je wieder hier finden, ich vergrab dich und nehme für immer Abschied von dir, bis vergessen ist, welches Unheil ich über mich und einen Freund gebracht habe.
Ist das nicht auch ein Wunsch, dass niemand das Ding findet? Dafür vergisst er, dass er das dahin getan hat.
Genau. Und jemand, jetzt wird ein Foreshadowing gemacht, jemand wird kommen und sie kann da finden.
Merken für später.
Echt, das steht da, das habe ich völlig überlesen.
Irgendjemand wird kommen und sie kann da heben. Sollen wir es nochmal suchen?
Ja. Ach so, in der fernen Zukunft kommt jemand und wird es finden.
Ja.
Gut, für mich ist es jetzt nicht Foreshadowing für die Geschichte, sondern einfach so wie, das ist eine andere Geschichte, die wird jetzt nicht erzählt.
Das stimmt, ja.
So habe ich das abgespeichert, deswegen war das für mich nicht relevant für die Geschichte. Aber
ja.
Okay.
Mir ist noch was eingefallen zu vorhin, als Bastian vergessen hat, dass er Geschichten erfinden konnte. Weil viele von den Weggenossen haben ja von ihm sich eine eigene Geschichte gewünscht. Und dadurch, dass er diese Geschichte erfunden hat und die dann auch schon immer wahr gewesen ist, hat er ja sich eigentlich ja auch was gewünscht in dem Sinne. Hat ja was beeinflusst, was dann so gewesen ist oder schon immer so gewesen ist. Und dadurch hat er ja eigentlich auch Erinnerungen verloren. Und dadurch, dass er jetzt vergessen hat, dass er mal Geschichten erzählen konnte, ist es eigentlich eine Art Schutz für ihn, dass er jetzt nicht mehr auf die Idee käme, jetzt nochmal irgendwie Geschichten zu erfinden. Bastian will jetzt seinen Rückweg suchen, nachdem er gesehen hat, wo er enden wird, wenn er das nicht schafft. Also er will jetzt wirklich selbst den Rückweg in seine eigene Welt suchen, aber er will nicht mehr zu Xaide. Das hat er hinter sich und er will jetzt sparsam mit seinen Wünschen sein. Und direkt kommt aber ein neuer Wunsch auf. Er möchte, aber es ist jetzt ein ganz anderer Wunsch. Also jetzt will er nicht mehr der größte, beste und stärkste sein. Er hat dazugelernt. Er möchte zugehörig zu einer Gemeinschaft als einer unter vielen leben. Also sehr asketisch und bescheiden ist er jetzt. Er möchte nicht mehr aus der Masse
hören. Beste, sondern als Teil dessen.
Genau, als Teil einer großen Gemeinschaft.
Und dann geht er weiter und kommt zum Nebelmeer.
Genau. Und dort sieht er eine Pfahlbautenstadt mit einer Hängebrücke zum Festland. Und er betritt diese Stadt. Und diese Stadt heißt Üskal oder auch Korbstadt.
Und da drin wohnen die Üskalnari oder die Gemeinsamen.
Die sich die Gemeinsamen nennen. Und dort gibt es lauter kleine Häuser.
Und die haben eben keine einzelnen Namen.
Die haben keine einzelnen Namen, das ist richtig. Die kennen auch nicht das Personalpronomen Ich, sondern nur Wir. Funktionieren also in der Gemeinschaft. Es gibt den Einzelnen dann nicht so. Die sind sehr einfache Geschöpfe, die sich darauf spezialisiert haben, Sachen aus Korbgeflecht herzustellen. Also Kleidung, Gegenstände, selbst die Häuser. Und auf diesem Nebelmeer fahren sie mit Schiffen, die sie aus diesem Korbgeflecht herstellen. Und auf diesen Schiffen fahren sie, indem sie im Gleichtakt miteinander arbeiten und gemeinsam als Räderwerk funktionieren. Und sie singen dabei eine einfache Melodie ohne Worte. Monotoner Gleichklang.
Und das Nebelmeer heißt Skyda. Kennst du One Piece?
Ja, also so grob. Weißt, dass es da irgendwie um Piraten geht, die einen Schatz suchen. Und das ist das One Piece.
Genau.
Ja.
Und die fahren auf vielen Meeren herum, unter anderem auch in Skypia. Und das ist die Himmelsinsel. Das heißt, sie sind in der Luft, deswegen auch Skypia. Und daran hat es mich auch wieder erinnert, weil das ist der Skydan ist ja auch irgendwie was mit auf dem Nebel in der Luft.
Mhm. Ja, das heißt, das Nebelmeer besteht eigentlich nur aus Nebel. Und du kannst schon da drin rumlaufen, aber du verirrst dich halt. Also du kannst schon noch atmen oder trinkst
genau,
da nicht.
Genau, also du bist dann auf dem Grund sozusagen. Mhm. Aber eben, weil es so dichter Nebel ist, weißt du nicht, wo links und rechts ist.
Mhm. Genau, und nachts steigt dieser Nebel eben auf die Höhe dieser Pfahlbauten und dann kann man in See stechen.
Ja.
Mit diesen Korbgeflechtschiffen, die quasi an Kränen dann auf den Nebel aufgesetzt werden. Und diese Schiffe haben keinen Mast oder Ruder oder Steuer, denn die werden alleine durch dieses Lied, was die Üskalnari singen, gelenkt und gesteuert.
Hier steht, sie treiben es mit der Vorstellungskraft an,
genau.
Indem sie singen.
Genau, und Bastian will das von ihnen lernen. Und er sagt zu ihnen, er heißt Einer. Er weiß schon noch, wie er heißt, aber er sagt jetzt, weil er halt einer von vielen sein will, will er jetzt keinen Namen haben, wenn die Üskalnari auch keinen Einzelnamen haben.
Er freundet sich dann mit drei Schiffern an, die ihn sehr sanft und freundlich annehmen, aufnehmen und mit ihnen was essen gehen und die ihn dann fragen, ob er mit ihnen einfach in See stechen möchte.
Mhm. Ja, möchte er dann auch den Skydan überqueren.
Also stechen sie in See.
Genau. Und Bastian geht bei ihnen in die Schule und lernt das Lied der Üskalnari. Und spürt dann wirklich auch diese gemeinsame Kraft, die den Booten ihren Antrieb verleiht. Das ist die vereinte Willenskraft der Üskalnari. Dazu braucht man mindestens zwei, sodass sie zusammenwirken als ganze Einheit. Und die Geschwindigkeit, wenn man es mal mit Worten eines Ingenieurs ausdrücken will, die ist proportional zur Anzahl der Üskalnari, die sich dafür einsetzen. Das heißt, je mehr Üskalnari das machen, desto schneller fährt das Boot.
Macht Sinn.
Und als Bastian das lernt und beherrscht, spürt er ein unbeschreibliches Gefühl der Harmonie und Selbstvergessenheit und fühlt sich zugehörig zur Gemeinschaft der Üskalnari.
Und lernt, ein Teil der Gruppe zu sein. Er findet es super, aber er vergisst auch gleichzeitig, dass Menschen einen eigenen Willen haben und Vorstellungen haben.
Genau, das fällt ihm dann auf und das vermisst er. Und das wollte ich jetzt Das fand ich so schön, das wollte ich jetzt direkt vorlesen. Es ist so eine schöne Erkenntnis, die der Bastian dann hat. Also er erlebt dieses Gefühl der Harmonie und Zugehörigkeit und findet das schön. Und jetzt Zitat, doch tief auf dem Grunde seines Herzens lebte noch ein anderer Wunsch als der, nicht mehr allein zu sein. Und dieser andere Wunsch begann sich nun leise zu regen. Das geschah an dem Tag, als er zum ersten Mal bemerkte, dass die Üskalnari ihre Gemeinsamkeit nicht dadurch erlangten, dass sie ganz verschieden geartete Vorstellungsweisen zusammenklingen ließen, sondern weil sie einander so völlig glichen, dass es sie keine Anstrengung kostete, sich als Gemeinschaft zu fühlen. Im Gegenteil, es gab für sie gar nicht die Möglichkeit, miteinander zu streiten oder uneins zu sein, denn keiner von ihnen fühlte sich als Einzelner. Sie mussten keine Gegensätze überwinden, um Harmonie untereinander zu finden, und gerade diese Mühelosigkeit erschien Bastian nach und nach unbefriedigend. Ihre Sanftheit erschien ihm fade und immer gleich monoton ihre Lieder. Er fühlte, dass ihm etwas an alledem fehlte, dass ihn nach etwas hungerte, doch er konnte nicht sagen, was es war. Was ist es denn?
Sehr schön, dass du es vorgelesen hast. Wenn du es nicht getan hättest, hätte ich das gemacht. Bei mir steht auch ganz groß Zitat.
Ja.
Ich fand es nämlich auch sehr cool. Einfach, weil das auch für uns nochmal wieder spiegelt, dass Streit und sowas natürlich nicht schön ist, aber irgendwie auch seine positiven Seiten haben. Wenn man nur in Harmonie ist und nicht Schattenseiten hat, dann kann man ja auch nicht wachsen. Man kann nicht das Gute so genießen, weil man das immer hat.
Mhm. Es ist nichts Besonderes. Also es gibt Harmonie, aber keine Liebe bei den Üskalnari.
Ja, das sieht man dann auch in dem einen, wo ein Üskalnari dann von so einer Rabenkrähe, wie heißt das?
Nebelkrähe.
Ja. Weggeschnappt wird vom Boot. Was ja eigentlich, der eine wird weggeschnappt und stirbt.
Mhm.
Und das ist völlig egal, weil es einer von vielen ist. Da nimmt ein anderer den Platz ein und es geht weiter. Die Gemeinschaft an sich besteht fort.
Ja.
Was ja an sich gut ist, aber für den Einzelnen ist es tragisch und nicht schön.
Und das ist Bastian bestürzend aufgefallen und hat gesagt, nee, das will ich nicht.
Was mich auch immer wieder daran erinnert, der Unterschied zwischen uns Westlern, wo wir das Individuum sehr hoch halten, und die afrikanischen und asiatischen Kulturen eher in Gemeinschaft denken und leben, wo beides so seine positiven Seiten hat. Mhm. Wir, wo wir sagen, man kann sich als Individuum ausleben und entfalten und es ist gut.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite kommt da ganz schnell der Egoismus raus und jeder kämpft für sich. Und die Gemeinschaft ist nichts wert. Und dann auf der anderen Seite viele afrikanischen Kulturen, die dann als Gemeinschaft leben und das ist richtig cool und man unterstützt sich, aber der Einzelne ist nicht wirklich viel wert. Und da so ein Mittelding finden, die positiven Seiten von beiden, das wäre cool. Und daran hat es mich echt extrem erinnert.
Ja, das ist so eine schmale Gratwanderung. Also, dass man sich nicht ganz aufgibt für die Gemeinschaft, sondern auch man selbst bleiben kann, aber eben halt nicht komplett egoistisch ist.
Ja.
Auf jeden Fall
ding.
Fällt Bastian auf, dass er das nicht möchte, so wie die Üskalnari miteinander sind. Es ist ein Teil davon, der ihm gefällt, aber er sehnt sich nach etwas anderem. Er möchte geliebt werden, wie er ist, mit all seinen Fehlern oder ja gerade sogar wegen ihnen. Und jetzt ist mir noch was aufgefallen. Wir haben ja schon zwei Kreaturen kennengelernt, noch bevor Bastian nach Phantasien gekommen ist, die einander, würde ich behaupten, lieben. Das habe ich, glaube ich,
auch. Vater und, oder was?
Nee. Die sind Atreo und Fucho begegnet, haben sie gerettet vor Yggdrasils Gift.
Ach so, ja.
Engiwuk und Urgel.
Ach, die sind schon wieder.
Genau, die alten zwei, die sich permanent angeifern und ankeifen, aber die irgendwie doch ein Verständnis für die Eigenheiten des anderen haben. Also da gab es ja diese eine Stelle, wo dann der Engiwuk so frustriert war, dass alle seine Forschungen für den Arsch ist. Und dann die Urge, ach, der arme Alte und so. Also so eine Art liebevolle Einsicht oder Verständnis für diese Eigenheiten des anderen Charakters übrig hat.
Wir werden uns nie einigen über die beiden. Du magst sie sehr, ich bin nicht so ein großer Fan.
Ja.
Ich weiß, was du meinst, aber ja.
Okay, danke.
Lass sie mir mal so stehen.
Ja. Bastian wünscht sich, geliebt zu sein wegen seiner Fehler oder gerade sogar wegen ihnen, aber er weiß gar nicht mehr, wie bin ich denn eigentlich? Ich habe mir so viel gewünscht und so viel verändert an mir. Wie bin ich denn eigentlich wirklich?
Ich möchte jemand sein.
Genau, er möchte jemand sein.
Nein, ich möchte jemand sein.
Du?
Ich möchte jemand sein.
Bist du nicht schon jemand?
Na gut.
Bastian schafft es dann mit den Yskalnari das Nebelmeer zu überqueren und kommt am anderen Ufer an einen Rosenhag, auf einen Pfad, auf dem er weiter wandert.
Und der Pfad ist gelb und die sind im Lande von Oz. Jetzt wechseln wir das Buch. Zauberer von Oz.
Gut, Kapitel 1.
Oder wir machen erstmal das zu Ende.
Dann gehen wir zu Kapitel 24. Dauert auch nicht mehr lang. Also, das war Kapitel 23 und jetzt kommen wir zu Kapitel 24. Dame Aiola.
Oder Alio Eolio. Oder
Aioli.
Weil ich finde, die müsste Aioli heißen.
Ja.
Das hätten wir nämlich eigentlich auch
als
Essen machen wollen. Aber wir waren faul und hatten keine Lust, das zu machen.
Ja, und ich habe versucht, das zu finden im Laden. Ich habe es nicht hingekriegt. Da habe ich gedacht, ja, auch. Ich weiß nicht, wie man schreibt.
Was? Da hast du alle Konsonanten. Sind das Konsonanten?
Nein, Konsonanten ist...
Dann hast du alle...
Vokale.
Vokale, mhm. Siehst du, ich auch dumm.
Ja, dann haben wir was gemeint.
Okay, Dame Aioli. Aber es geht gar nicht mit der Aioli los und es geht auch nicht mit Bastian dem Bastian los. Weiter, ja. Sondern jetzt sind wir bei Kapitel X. Also muss es mit Xaide losgehen.
Ja, die kommt jetzt auch nochmal vor, die alte Tratstande.
Ja, die mussten jetzt einfach die Leute, die man bis jetzt irgendwie mit in der Geschichte hatte, die aber nicht weiter vorkommen, irgendwie aus dem Weg räumen, mhm. Sodass die ein Ende haben, die einen so, die anderen anders.
Ja.
Was auf jeden Fall.
Ding! Warte, ich kann das aber richtig machen. Wir gehen zu Xaide. Ein Sprung zu Xaide, die erreicht nämlich, als Bastian am anderen Ufer angekommen ist, erreicht sie erst den Rand der alten Kaiserstadt mit ihren schwarzen Panzerriesen und sie weiß dann, dass sie ihn nicht mehr erreichen wird. Weil entweder ist Bastian in der Stadt und findet nicht mehr hinaus und weil er sich nichts mehr wünschen kann, oder er ist schon wieder heraus, das heißt, er wünscht sich keine Macht und keinen Ruhm und so weiter mehr, das heißt, sie hat keinen Einfluss mehr auf seinen Weg und kann davon nicht mehr profitieren.
Woher weiß sie das? Hat sie das mit den anderen auch immer schon gemacht, wenn da die neuen... Aber so alt ist sie ja nicht, oder?
Nee, aber sie weiß Dinge. Also es war ja schon so, dass sie irgendwie immer diese mystische Art, dass sie auf einmal in Bastians Zelt sitzt oder dann irgendwie weiß, was jetzt das Atreo versucht hat, ihm das Zeichen zu stehlen. Also sie hat immer irgendwie diese Weitsicht gehabt. Hm. Und dann denke ich, weiß sie jetzt eben auch, dass es zu spät ist. Ich fand dann noch interessant, weil sie ja diese Panzerriesen hat, die eigentlich nur leere Hüllen sind und durch ihren Willen gelenkt werden. Eigentlich war das Bastian auch, seit er sie getroffen hat.
Mhm.
Da hat sie ihm einfach nur ins Ohr geflüstert und er hat sich mit seinem kalten Fieber in den Augen dann verführen lassen von den Vorstellungen der Macht und das hat jetzt ein Ende.
Nur die Wurst hat zwei.
Genau. Xaide, die arme Wurst, die will jetzt in ihrer Frustration, dass die Panzerriesen stehen bleiben. Und die gehorchen ihr aber nicht. Die laufen einfach weiter. Dann steigt Xaide aus und will sie mit wedelnden Armen zum Anhalten bewegen. Und sie laufen über sie hinweg. Und sie wird zertrampelt wie eine ausgetrocknete Rosine.
Okay, wenn du das mit zertrockneten Rosinen verbindest.
Ja, die ist doch alt und faltig.
Nein, sie ist wunderhübsch.
Ach so, das habe ich nicht so wahrgenommen.
Doch, du hast doch gerade noch das Bild heute angeguckt von den roten, verschlungenen Haaren.
Ja, okay, optisch schon, aber charakterlich. Eine fiese, alte Rosine.
Das stimmt.
Genau, und sie wird dann zertrampelt und... ja, wir haben uns jetzt gefragt, warum haben die ihrem Willen nicht gehorcht, sondern sind einfach weitergelaufen? Warum ist das Metallpferd, auf dem Bastian geritten ist, am Rande der alten Kaiserstadt auseinandergefallen?
Oh, schon wieder so lange her, ich habe meine Theorie vergessen. Da ist die Frage, wenn sie weiß, dass das nichts mehr wird mit Bastian und dass nur der Bastian ihr Weg war, um zur Macht zu kommen, hat sie keine Hoffnung mehr, jemals die große Macht an sich zu reißen.
Mhm.
Das wäre meine Theorie, dass sie unterbewusst weiß, es ist vorbei und sie hat nicht mehr den Willen, wirklich weiterzumachen und deswegen gehorchen die Viecher auch nicht mehr, weil der Wille ist nicht mehr wirklich da.
Hm.
Das wäre meine Theorie.
Okay, also ich hatte jetzt vorhin, als du gesagt hast, dass das Metallpferd auseinandergefallen ist, irgendwie die Idee, dass vielleicht dort, wo die Kaiserstadt ist, wo ja quasi keine Wünsche mehr stattfinden, weil die keine Erinnerungen mehr haben, dass dort der Einfluss der Wünsche irgendwie weggeht, also auch vielleicht irgendwie so eine Art magiefreier Raum ist, wo das Metallpferd dann auseinanderfällt oder wo die dann nicht mehr durch die Willenskraft gelenkt werden können. Das war mein spontaner Einfall vorhin. Und eine Theorie, die ich jetzt beim Vorbereiten hatte, war, dass die Xaide, dadurch, dass sie eben, wie du auch sagst, erkannt hat, dass es zwecklos ist, dass Bastian jetzt schon weitergegangen ist und sich außerhalb ihres Einflussbereichs befindet, dass sie dann nicht weiterkommt und in dem Sinne die Funktion oder die Rolle, die sie in der Geschichte einnimmt, zu Ende ist und dass sie dann quasi nicht mehr gebraucht wird. Weißt du, wie ich meine?
Also sind das quasi mehr oder weniger drei Theorien?
Ja, also die erste Theorie, dass
man da nicht zaubern kann. Die zweite Theorie, dass sie überflüssig sozusagen ist. Mhm. Und die dritte Theorie,
dass sie
weiß, dass es vorbei ist.
Genau, dass sie dann irgendwie selbst den Willen zum Leben vielleicht auch verliert. So.
Na, deine Theorie, das ist in der Nähe der Kaiserstadt. Also der Bastian läuft ja trotzdem noch einen halben Tag.
Ach so.
Bis, also wo sein Metallpferd auseinanderspringt, bis er bei der Stadt ist. Also ist ja nicht direkt nebendran.
Okay.
Deswegen die Theorie finde ich interessant, aber irgendwie
passt nicht so richtig.
Stützt da nichts.
Was meint ihr denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Welche Theorie habt ihr? Schreibt es in die Kommentare.
A, B oder C. Wir machen eine Umfrage.
Okay.
Kann man das auf Instagram? Guckt auf Instagram, ob wir es hingekriegt haben.
Okay, Xaide ist Geschichte. Als nächstes kommen die drei Hüs vorbei.
Die Hotties.
Zusammen mit dem restlichen Heer und sehen, dass Xaide überrannt worden ist und wundern sich da nicht so richtig. Also wundern sich schon ein bisschen, aber irgendwie denken sie, ja, ist ja auch egal.
Schön.
Wir suchen jetzt Bastian. Keine Ahnung, lösen dann das Heer auf, die schicken die nach Hause, so, das war's jetzt, und teilen sich dann auf und versuchen, Bastian zu finden und begeben sich auf eine sinnlose Suche und erleben viele Abenteuer und spannende Geschichten, die aber ein andermal erzählt werden sollen.
Ja, das hört sich nämlich so an wie alle anderen, die später irgendwelche interessanten Geschichten und Abenteuer erleben. Aber bei denen steht noch die Abenteuergeschichten über die Suche ohne Sinn. Wo ich denke, das ist ja richtig deprimierend, dass die einfach ewig jetzt rumtorkeln auf der Suche ohne Sinn. Das ist so ein sinnloser Abenteuer dann. Und für die ist das irgendwie kein schönes Ende.
Aber ich glaube, es ist ein Stück weit okay, weil also ein Stück weit ist ja der Lebenssinn, den die haben, als Helden Abenteuer zu bestehen und heldenhafte Aktionen irgendwie zu machen.
Aber sinnlos.
Ja, für das finale Ziel schon, aber die haben sich ja auch nicht immer einwandfrei verhalten. Die haben Wildweibchen belästigt, das geht gar nicht.
Die bösen Ei.
Das wird bis ans Ende
geahndet. Aber dafür haben die Panzerriesen ein schönes Ende. Die werden nämlich die Riesen auf den Osterinseln.
Ah, die Steingesichter.
Ja, weil die sind ja auch nur zur Hälfte oder zu 85% unter der Erde verbuddelt.
Stimmt, die werden ja eingeschneit durch Sand und Verwitterung und alles.
Und die Panzerriesen eben auch,
ja.
Genau. Deswegen, da denke ich, die konnten doch ja nichts dafür. Die waren ja eigentlich ganz schön lieb, aber nur weil Xaides Willen so böse war, waren sie böse. Und jetzt sind sie für immer ein Monument, wo Leute staunen können.
Ja, aber da eigentlich machen alle Leute einen Bogen drumherum.
Ja, weil die nicht wissen, dass die eigentlich lieb sind.
Müsste jemand mal ein Schild aufstellen. Lieb.
Lieb.
Schmusen Sie es bitte.
Ich bin ein Fan der Panzerriesen.
Panzerriesen.
Panzer.
Bitte mehr Liebe für Panzerriesen.
Oh, da ist der Titel.
Ja, sehr gut. So, zurück zu Triple B, Bastian Balthasar Books. Der befindet sich ja in dem Rosenhag und wandert dort jetzt entlang und findet einen Wegweiser mit einer geschnitzten Hand, auf dem Wegweiser steht.
Zum Enderhaus.
Richtig. Also nicht zum Haus von Michael Ende, sondern zum Enderhaus, also von Endern.
Endern.
Endern. Änder dich mal.
Endern.
Du musst dein Endern leben. Nicht dein Leben ändern, du musst dein Endern leben.
Und das Enderhaus, das sieht er jetzt in der Ferne und das ändert sich.
Ja, das ändert sich. Das ist ein kürbisartiges, also rundes, kleines Haus mit einem spitzen Dach wie eine Zipfelmütze. Hat ja runde Wände, die wiederum kleine Bäuche haben und es sieht ein bisschen schief und krumm und gemütlich aus und es verändert sich stetig. Nämlich ab und zu wächst da ein Erkertürmchen oben raus oder es gibt einen Balkon mit Gitter und Bastian erklärt sich dann, ach ja, das heißt bestimmt deswegen so, weil es sich dauernd ändert. Und das hat mich erinnert an den Fuchsbau, an das Haus der Weasleys.
Stimmt. verändert sich zwar nicht so schnell, aber nee, das da nicht. Wird ja auch immer dran gebaut und kleine Erker und so weiter.
Ja, das ist halt so, also so irgendwie diese schief und krumme Geschichte, aber halt voll liebenswert so und voll gemütlich dadurch. Also das hat mich irgendwie da, also so stelle ich mir es zumindest vor. Und er hört eine Frauenstimme von innen singen, komm herein, lieber Gast.
Kleiner Bub.
Kleiner Bub, eigentlich hätte sie singen können, komm herein, blöder Spaß.
Naja, ja gut, ist der Bastian noch ein Spastian?
Nee, oder ist also ich glaube, er ist auf dem Weg der Besserung. Wir haben es geschafft. Also der anstrengende Teil.
Wir vor allem.
Ja. Er und ich, nee, wir haben es geschafft.
Ja.
Es war für uns anstrengender als für ihn. Sie singt davon, dass er Hunger und Durst stillen kann. Sie singt von Geborgenheit und Trost. Und davon, dass es keinen Unterschied macht, ob du gut warst oder schlecht. Denn so bist du recht.
Aha.
Und da ist schon der Wink darauf, dass Bastians neuer Wunsch, geliebt zu werden, wie er ist, mit all seinen Fehlern, hier Wirklichkeit werden könnte. Denn alles ist für ihn bereit, schon seit undenklicher Zeit, seit 100 Jahren und so weiter. Also wieder, wie Graugrammann gesagt hat.
Mhm.
Bastian geht also in dieses Haus hinein und findet dort eine Frau, die an einem Tisch sitzt. Und der Raum sieht sehr gemütlich aus. Und da steht ein Tisch mit einer Schale und bunten Früchten. Und die Frau sieht auch gemütlich aus, weil sie rotbackig und rund ist.
Wie eine Kugel.
Apfel.
Wie eine Rosine.
Nein.
Wie eine Weintraube.
Ja. Schön. Sie hat so dieses liebe Lächeln und das bezaubert ihn so sehr, dass er in Versuchung gerät, auf sie zuzurennen und Mama, Mama zu rufen. Aber sie sieht gar nicht aus wie seine Mama. Sie ist groß und rund und Bastians Mama war eher klein. Aber sie hat dasselbe liebe Lächeln. Sie trägt einen breiten Hut, auf dem Früchte drauf sind und ein Kleid, das auch irgendwie aus Früchten besteht. Und dieses Bedürfnis, Mama, Mama zu rufen, das habe ich irgendwie davor schon so, als er sich an Fräulein Anna mit dem Apfelstrudel erinnert hat, weißt du noch?
Ja.
Er hat ja seine Mutter früh verloren. Also er hat schon dieses Bedürfnis nach mütterlicher Fürsorge und das kommt jetzt ziemlich stark raus. Und sie lädt Bastian ein, sich zu setzen und zu essen. Und während er isst, erzählt sie ihm eine Geschichte.
Von dem Bastian, dem Buben.
Ja, eigentlich sagt sie erst, es ist ein kleiner Bub und am Ende sagt sie erst, wie der Bub heißt, der das alles erlebt hat.
Aber wir wissen es ja schon.
Genau, also sie erzählt im Prinzip seine Geschichte.
Aber vorher fand ich auch nochmal interessant den Satz, Bastian zieht den schwarzen Mantel aus und legt ihn über den Stuhl. Wo ich denke, das ist ja wahrscheinlich nicht nur einfach so ein Satz, sondern auch im übertragenen Sinne so. Zieht er seinen Mantel aus. Also auch wieder das, wo er böse geworden ist, legt er ab.
Ja.
Oder ich interpretiere zu viel rein.
Nö, finde ich gar nicht. Also weil sie ja auch singt, großer Herr, sei wieder klein, komm herein, komm herein.
Ja.
Also dass er jetzt weggehen soll von seinen riesen Machterrungenschaften und so weiter, sondern wieder ein Kind sein soll. Und er greift zu und isst diese Früchte, die dort auf dem Tisch stehen und sie schmecken fantastisch. Und er hat einen Heißhunger darauf. Und das hat mich an die Früchte an Perelin erinnert, die ihm ja als erstes sozusagen seine Macht, seine Stärke gegeben haben. Der erste Wunsch, den er hatte, er wollte stark sein. Und jetzt ist er wieder Früchte, aber diesmal...
Ist er schwach oder kann schwach sein?
Ja, möchte schwach sein und verletzlich sein.
Da, wo immer von den Früchten erzählt worden ist und dass die Frau immer mehr Früchte produziert und auch später von ihrem Hut oder aus ihrem Körper sozusagen herauszieht, dachte ich immer mehr, das ist doch Mutter Erde, oder?
Mhm.
Die versorgt. Also irgendwie ist das die Personifikation der Mutter Erde, oder?
Ja, voll. Sie ernährt ihn, weil die Schale ist irgendwann leer und dann fragt sie, willst du noch mehr? Und dann kommt nämlich erst raus, dass sie die Schale füllt, indem sie einfach die Früchte von sich runter pflückt.
Indem sie aufkackt. Entschuldigung.
Okay, lustig. Geil. Ja, mir ist noch was aufgefallen, als sie die Geschichte erzählt hat, was Bastian so gemacht hat bisher. Als der Elfenbeinturm abgebrannt ist, dass die kindliche Kaiserin das zugelassen hat. Also sie hätte auch eingreifen und das verhindern können. Hat sie aber nicht, denn sie macht keinen Unterschied zwischen schlechten und guten Wünschen. Sie darf alles sein. Also wieder das, was wir auch schon davor festgestellt haben. Und Bastian ist jetzt im Enderhaus. Das heißt nicht nur so, weil es sich selbst ändert, sondern auch, weil es den ändert, der in ihm wohnt. Und Bastian wollte zwar bisher immer ein anderer sein, dadurch, dass er sich so viel gewünscht hat und viel an seinem Äußeren verändert hat, aber er wollte sich selbst nicht ändern, also aus eigener Kraft. Er hat es immer versucht, über einen Wunsch herbeizuführen und das hat ihm letztendlich auf dem Weg der Wünsche weitergebracht, aber noch keine innere Veränderung, die er sich ja jetzt wünscht.
Ich habe mir darunter geschrieben, Instant Gratification. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber das ist sowas, was ich ganz viel auch irgendwie vor allem bei jüngeren Leuten beobachte, dass sie nicht sich verändern wollen oder Arbeit reinstecken wollen, sondern die wollen sofort das Ergebnis haben und wünschen sich was. Mhm. Und vieles kriegt man ja auch sehr schnell einfach so, ohne dass man sich anstrengen muss, ohne dass man sich ändern muss. Und das ist genau das, was er auch am Anfang wollte. Er wollte schnell irgendwas sein, aber er wollte nicht die Energie aufwenden, um dahin zu kommen.
Mhm. Und sobald ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, wollte er gleich den nächsten haben. Ja.
Also dann auch, es wurde erfüllt, der Wunsch, aber dann war es auch nicht mehr gut und besonders. Mhm. Dann war es wieder Schnulli von gestern und jetzt kommt das nächste.
Ja, das ist es nämlich, weil er einfach, ja, zack, Daumenschnipsen ist es da, ohne große Anstrengung. Mit dem, was er sich gewünscht hat, hat er keine Zufriedenheit erlangt.
Und jetzt kann ich auch mal sagen, das merken wir uns mal für später.
Ja, sehr gut.
In drei Seiten komme ich nochmal drauf zurück.
Sehr gut. Die Bewohner der alten Kaiserstadt, die wir vorhin kennengelernt haben, die haben den Weg ins Enderhaus nie gefunden und konnten sich deswegen halt auch nicht weiterentwickeln, sondern sind dort hängen geblieben.
Und er soll essen und essen und essen. Und du kennst mich bei dieser Geschichte. Ich habe immer so my Spidey-Senses tingeln, dass ich immer denke, dass die Leute böser sind, als sie sind. Mhm. Und auch bei der Mutter Erde, der soll essen und essen und essen. Und wo ich denke, warum soll der so viel essen? Will sie ihn fett machen, damit sie ihn nachher schlachten kann? So wie bei Hänsel und Gretel. Mhm. Dachte ich, ja, cooles Haus, da will man rein. Da ist eine nette Frau. Okay, das
mit. Wie heißt die denn?
Airquotes.
Ja, das hat man schon gehört, dass du da so Anführungszeichen gemacht hast.
Genau, sieht man noch nicht so gut. Na, die Dame Aioli wird ja dann auch gesagt, dass sie so heißt.
Aiola, ja, Aioli.
Ja, vielleicht ist sie noch das Gewürz auf dem Fleisch.
Oh, eigentlich schmecken die Früchte voll süß, aber dann Plot-Twist, alles Knoblauch.
Ja, das ist einfach nur Knoblauch, das sie verwandelt hat, dass es gut schmeckt. Mhm. Und Knoblauch das ist schmeckt so gut. Ich liebe Knoblauch, du nicht?
Ja, doch.
Ja.
Ja.
Gut. Ja, das schmeckt nur so gut. Und macht ihn süchtig, dass er noch mehr isst. Und je mehr er davon isst, desto weniger kann sie von ihm weg. Und das waren so die Gedanken,
also,
die
ich suchtmäßig.
Hatte. Suchtmäßig. Ja,
ja. Ah, ja, okay.
Er kommt nicht mehr von ihr weg und sie bindet ihn an sich und
Xaide 2.
Dicke, ja.
Mhm.
Das sind so die Gedanken, die ich hatte.
Ja, okay. Verstehe ich. Aber sie ist doch so nett und lieb, also.
Ja, ja, das kann ja jeder behaupten. Ja. Saide war ja auch nett und lieb.
Ja, gut, aber da hatte das Buch schon immer durchblicken lassen, dass sie
eben.
Es ist eine böse Bitch ist.
Wow. Genau, aber jetzt kommt nämlich das Haus noch dazwischen und verändert sich und irgendwann sagt Aioli, hey, das Haus will, dass wir in einen anderen Raum gehen. Es wird immer enger und enger bis zu der Tür, die jetzt offen steht, da müssen wir jetzt durchgehen und die gehen dann da durch.
Wir sind dann im nächsten Raum. Da ist es dann so, dass alles viel zu groß ist für Bastian. Er fühlt sich wie ein kleines Kind und wundert sich dann, dass sich die Räume so dynamisch verändern. Und dann meint die Dame Aiola, das Enderhaus beteiligt sich an unseren Unterhaltungen und will durch Änderungen der Räume etwas sagen. Das heißt, durch diese viel zu großen Möbel für Bastian will das Haus ausdrücken, fühl dich wieder wie ein Kind. Und Dame Aioli hat ganz lange auf Bastian gewartet, also auf ein Kind, das sie verwöhnen darf, das ihre Zärtlichkeit braucht.
Und erwähnt da dann auch ihre Mutter und Großmutter, die auch drauf gewartet haben. Und Bastian fragt dann, naja, aber deine Großmutter hatte deine Mutter und deine Mutter hatte dich, also hattet ihr ja Kinder. Mhm. Und da ist dann wieder, wo es wieder sehr gruselig wurde, er wird müde, er will schlafen, er wird eingelullt, fragt diese Frage. Und dann steht dann nur, Dame Aiolas Gesicht lag jetzt im Dunkeln. Und sie sagte, ja,
okay.
Stimmt schon, was du gesagt hast, aber...
Stimmt, das ist richtig spooky. Oh Gott. Ja, stimmt, voll. Habe ich gar nicht so wahrgenommen, ja,
warum
stimmt.
Warum steht da, dass ihr Gesicht im Dunkeln lag, wenn es nicht irgendwie, wenn sie nichts was verdecken oder verstecken will?
Ich glaube, das macht sie traurig, dass das so ist. Aber sie freut sich jetzt halt, dass er da ist.
Man könnte so schön so einen Horrorfilm draus oder eine Horrorgeschichte draus machen.
Das stimmt, ja.
Und der Ende verkackt. Chance nicht erkannt. Aber es ist ja ein Kinderbuch.
Ja, okay.
Wir schreiben die Geschichte einfach so um, dass überall das wirklich gruselig ist.
Die unfassbar gruselige Geschichte.
Mhm.
Wie ist das jetzt? Wie entsteht jetzt die Dame Aiola aus ihrer Mutter? Also die Mutter verdorrt und aus diesem verdorrten Gewächs kommen dann irgendwann neue Blätter und Blüten raus und neue Früchte und dann gibt es eine neue Dame Aiola. Das heißt, sie können immer erst ein Kind bekommen, wenn sie selbst schon verwelkt sind. Sehr traurig.
Und kriegen das dann eben nicht mit.
Und das alles hört Bastian aber nur so mit halbem Ohr, denn er schläft ein.
Für immer.
Für
die Nacht.
Nacht, ja.
Da habe ich was verwechselt.
Okay. Willst du sehen, wie sie aussieht?
Aioli?
Ja.
Moment. Ich stelle mir eine große, breite, schwarze, sehr breit grinsende Frau vor, die über und über bedeckt ist mit sehr grellen, hellen, fröhlichen Farben.
Mhm.
Und wo zwischendurch immer irgendwie so in den Falten Obst ist, das sie rausholen kann.
Das ist ziemlich gut.
So, jetzt bin ich bereit für dein Bild. Okay.
Ist das gruselig?
Ja. Ich habe es mir anders vorgestellt. Also die bunten Farben und der Hut und so, das ist schon schön. Und das sieht, also wenn man sich Bastian da anschaut, wie er sich da reinkuschelt in ihre Arme, das sieht sehr gemütlich aus. Mhm. Da würde ich auch gerne sein. Aber das Gesicht ist einfach so knatschig und so, als ob sie einfach zu viel saufen würde.
Ja, das ist ziemlich rotbackig. Also es sieht wirklich so aus, als ob dieses Geschöpf wirklich aus Obst besteht.
Ja, und so habe ich es mir nämlich nicht vorgestellt.
Ja, ich mir auch nicht.
Aber gut.
Das ist eine Interpretation.
Der Sebastian Meschmoser.
Boah, ist dir schon mal aufgefallen, dass der genauso heißt wie Bastian?
Was?
Also der
Bastian. Ja. Meschmoser, Balthasar, ja. Ja, stimmt.
So secret-mäßig. Ist mir noch gar nicht.
Das wirklich. Der hat sich dann zu Hause, wenn er jemals zurückgekommen ist, sein zweites Leben aufgebaut, mhm, als Zeichner.
Er hat gedacht, ich muss das unbedingt festhalten.
Ah, also sind die Bilder in deinem Buch eigentlich sehr korrekt.
Mhm.
Okay.
Autobiografisch. Mhm. Also fast, weil er hat es ja nicht geschrieben, sondern nur gezeichnet.
Ja, aber autobiografisch steht ja nicht, dass du es schreiben musst, oder?
Ich dachte, es ist da bezieht sich auf den Autor, der es geschrieben hat.
Aber es heißt ja nicht Autorbiografisch.
Stimmt, ja. Ja, witzig. Auf.
Und dann geht's auf jeden Fall.
Bett. Ding. Was? Ich habe auf das Bett gesagt.
Achso, ich dachte, du wolltest auf jeden.
Erwischt.
Auf das Bett, in die Nacht, in den Schlaf und dann kommt der nächste Morgen.
Genau, Bastian wacht auf in einem Kinderbett und fühlt sich wirklich erfrischt und freut sich. Es wird ihm auch erst ein bisschen peinlich, weil er irgendwie denkt, ich bin doch eigentlich so ein großer Typ und jetzt liege ich hier in einem Kinderbett. Aber dann im nächsten Moment denkt er sich, nee, das ist mir egal, weil außer mir und der Dame Aiola sieht das ja niemand. Und er geht runter zum Frühstück und sie freut sich, ihn zu sehen und er isst richtig viel und sie tanzen um den Küchentisch und dann geht er raus. Sie schickt ihn an die frische Luft, wie eine Mama. Also
ja.
Schickt ihn in den Rosenhag und dort wandert er rum und spielt mit Tieren, die sehr zutraulich sind und sich streicheln lassen. Und das hatte so einen Touch irgendwie, alles ist wie im Paradies so. Mhm. Und die Wochen vergehen so, plätschern vor sich hin und Bastians Hunger nach Liebe wird langsam gestillt. Und
wird nochmal kurz dazwischen gesagt, er wird süchtig nach dem Obst, wo ich dann wieder gedacht habe, ha, da haben wir's.
Ja, er braucht das richtig. Also er geht auch nie zu weit von dem Haus weg, weil ihn ab und zu wirklich so ein Heißhunger überfällt.
Eben, und da dachte ich, ja super, jetzt hat sie es wirklich geschafft, ihn an sich zu binden.
Mhm.
Aber es kommt dann doch ganz anders. Sie reden nämlich immer wieder miteinander über die Zeit in Phantasien.
Mhm.
Sie verstehen sich sehr gut.
Und dann gibt's ein Gespräch, wo er dann Reue empfindet über seine Taten. Also dass er Atreo zum Beispiel verletzt hat und sagt, du, ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe nur Unheil angerichtet. Und dann zentraler Satz, was sie dann sagt, wieder Zitat, nein, das glaube ich nicht. Du bist den Weg der Wünsche gegangen und der ist nie gerade. Du hast einen großen Umweg gemacht, aber es war dein Weg. Und du gehörst zu denen, die erst zurückkehren können, wenn sie die Quelle finden, wo das Wasser des Lebens entspringt.
So, Frage für dich. Wasser des Lebens ist für mich ein sehr christlicher Begriff. Kennst du das auch irgendwo anders her oder ist das für dich einfach ein Begriff oder was denkst du dabei?
Nee, also ich glaube, ich habe den Begriff das erste Mal in der unendlichen Geschichte gehört. Also nicht jetzt, aber halt in meiner Kindheit.
Weil Wasser des Lebens ist so der Inbegriff, Jesus sagt, ich bin die Quelle des Lebens, Wasser des Lebens.
Mhm.
Deswegen für mich ist Wasser des Lebens automatisch Jesus, Punkt. Also das ist für mich komplett ein christlicher Begriff, wo ich dann dachte oder wo ich voll drüber gestolpert bin, wo ich dachte, krass, dass das genau so vorkommt.
Wir müssen es mal für später merken. Ja komm, also nächstes Mal wissen wir es ja alles.
Nächstes Mal wird alles aufgelöst. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch die Quelle der ewigen Jugend,
mhm,
aber das ist ja auch Ja, ewige Jugend heißt ja ewiges Leben.
Mhm.
Aber trotzdem ist es nochmal was anderes.
Eigentlich merken wir es uns nicht für die nächste Folge, sondern für gleich.
What?
Ja, okay. Also können wir gleich nochmal drüber reden, wie du es siehst. Aber ich glaube, ich kann es miteinander vereinbaren.
Okay, reden wir gleich nochmal.
Mhm. Bastian fragt dann, wo das Wasser des Lebens ist oder die Quelle, wo das entspringt. Und dann sagt die Dame Ayola, an dem geheimsten Ort in Phantasien. Und jeder Weg, der dorthin führt, war am Ende der richtige. Das heißt, es ist also Bastians finales Ziel. Und dann muss er weinen, als ob ein Knoten sich in ihm aufgelöst hat. Und dann fragt er am nächsten Tag, wo denn das ist, dieser geheimste Ort in Phantasien. Und dann sagt sie, der befindet sich an der Grenze Phantasiens. Und dann sagt er, aber gibt's doch gar nicht, Phantasien hat keine Grenzen.
Richtig, er hat aufgepasst.
Ja.
100 Gummipunkte, Bastian.
Sehr gut. Ja, doch, es gibt Grenzen, aber sie liegen nicht außen, sondern innen, sagt die Dame Ayola. Dort, von wo die kindliche Kaiserin all ihre Macht erhält, aber selbst nicht hinkommen kann. Sehr mystisch.
Passt alles noch zu meinem Wasser des Lebens.
Mhm. Stimmt, ja. Und dann gab es ja diesen einen Punkt in den Kapiteln davor, als Bastian sich noch gar nicht zurückgewünscht hat, dass der Weg von Atreo und Fuchor, da gab es noch gar keine Weggenossen, der hat sie immer tiefer nach Phantasien reingeführt.
Zum Zentrum, zum eisernen
Elfenbeinturm. Trüffelhorn.
Ja.
Toblerone, zum Matterhorn.
Yeah.
Da habe ich mich gefragt, ja, okay, wenn die innen liegen, ist das dann das Zentrum, der Elfenbeinturm? Und der hat jetzt abgefackelt, der Idiot.
Da, super.
Toll. Aber das scheint es nicht zu sein, denn den Weg dorthin, den kann er wohl doch noch finden mit seinem letzten Wunsch. Und Bastian kriegt dann Angst, alles zu verlieren, wenn er halt mit seinem letzten Wunsch halt auch seine letzte Erinnerung hergeben muss. Und dann sagt die Dame Ayola wieder, nee, also es geht nichts verloren, sondern alles verwandelt sich. Fand ich auch irgendwie sehr
Es schön. Es wandelt sich in nichts. Tada.
Ja, also es ist ja auch so, wenn jemand stirbt, also dann verlässt die Seele den Körper und es verwandelt sich in dem Sinne ja. Also, weißt du, wie ich meine? Das ist ja halt alles eine Sicht, wie man es sehen will, wenn jemand stirbt.
Es verwandelt sich nicht, es trennt sich da dann nur, wenn du das nach deiner Definition siehst.
Ja, also es war mal ein Mensch und dann ist es nur noch die Hülle.
Mhm.
Also was physisch da ist.
Mhm.
So könnte man es sehen. Also das ist irgendwie eine versöhnliche Sicht.
Hast du eine neue Brille?
Ja. Das fällt dir früh auf.
Ich gucke dir immer dieses Teil in der Mitte, das sieht so anders aus, aber irgendwie, dass ich drauf komme, dich mal zu fragen. Nee,
also ich habe zwei Brillen, aber ich habe gerade die andere auf. Okay. Die mag ich gerade lieber.
Okay, sorry.
Ja, nichts geht verloren, alles verwandelt sich. Also das ist eine versöhnliche Sicht irgendwie auf Abschied nehmen von Erinnerungen. Also sie bestärkt ihn, nicht Angst zu haben, sondern zu warten. Und Bastian fragt, ob sie weiß, welche Erinnerungen er dann noch hergeben muss. Und das sagt sie, ja, das weiß ich, aber das sage ich dir jetzt nicht, weil du sollst einen letzten Wunsch eben finden. Weil wenn ich dir das jetzt sage, was du verlieren wirst, dann wirst du da gehemmt.
Aha.
Und er soll sich da nicht hemmen lassen. Und die Kraft des Enderhauses tut ihre Wirkung. Und Bastian will weniger geliebt sein. Also er hat weniger Bedarf, diese Früchte zu essen und hat weniger Bedürfnis, von der mütterlichen Fürsorge zu erhalten. Und entwickelt den Wunsch nach der Fähigkeit, selbst lieben zu können.
Und hier steht auch sehr schön, die Veränderung begann und es war langsam wie das Wachstum einer Pflanze.
Mhm.
Und das ist daraus, wo ich hinaus wollte, mit dem Unterschied, die Wünsche werden sofort erfüllt mit dem Instant Gratification
ja.
zu jetzt. Und wenn wahre Veränderung gestehen soll, dann ist es langsam und es muss wachsen
mhm.
wie eine Pflanze. Und das, denke ich, ist so eine schöne Gegenüberstellung, dass wahre Veränderung Zeit braucht und Arbeit braucht.
Ja.
Und das dann auch nachhaltig wirkt.
Mhm.
Und diese schnellen Sachen, die sind schnell vergessen, die sind Vergangenheit.
Hinterlassen keinen Eindruck, ja.
Und dann hast du auch nicht lange was davon, nur das, was langsam auch wachsen kann.
Mhm.
Hat langfristig eine Wirkung.
Ja.
So, jetzt habe ich meins ausgelöst. Jetzt bist du dran mit, wo du immer gesagt hast, das merken wir uns für später.
Ja, also er stellt fest, dass er selbst nicht lieben kann. Und das macht ihn traurig und bestürzt. Und
aber denkst du, er konnte noch nie lieben? Oder jetzt, wo er in Phantasien war, oder er hat es verlernt?
Ich glaube, er konnte es noch nie.
Ja?
Nee.
Ja?
Ich glaube nicht, nee.
Also du meinst, ein Junge, der wie alt, 10, 11 Jahre alt ist, hat noch nie geliebt. Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Nee.
Okay. Also hat er es vergessen?
Ja.
Okay.
Oder in Fantasien noch nie geliebt. Aber ja, für die Geschichte könnte ich mir vorstellen, dass der Junge noch nie geliebt hat. Aber ich glaube, kein 10, 11, 12-jähriger
Junge. Also der macht ja eine riesen Erfahrung dadurch. Also er hat jetzt ja auch irgendwie gelernt bei den Üskalnachi, dass das Harmonie ist, aber nicht Liebe und so. Also diesen Lerneffekt, den er in der unendlichen Geschichte hat, den hat er ja irgendwie davor gar nicht gehabt. Da waren es ja nur so einfache Bedürfnisse. Er wird von seinen Klassenkameraden gemobbt und will irgendwie... Hm. Also er hat jetzt irgendwie schon viel...
Kacke durch.
Ja, also viel hochphilosophisch. Mhm. Sinn des Lebens. Ja, was ist Liebe?
Jetzt haben wir beide sehr philosophische Fragen gestellt. Sehr gut. Okay.
Er kann nicht lieben und fragt die Dame Ayola, was muss ich denn tun, damit es geht? Oder warum kann ich das nicht? Und sagt sie, du musst vom Wasser des Lebens trinken.
Das sage ich auch immer.
Siehst du? Und wenn du jetzt sagst, okay, Wasser des Lebens heißt Jesus und Jesus bedeutet Liebe, Nächstenliebe zum Beispiel, auch Selbstliebe.
Aha. Ja.
Also so jetzt mal ein übergeordneter allgemeiner Begriff, ohne das jetzt genauer zu definieren, dann könnte man schon sagen, dass dasselbe damit gemeint ist oder ähnliche Sachen damit gemeint
ist. Ist das, worauf du hinaus wolltest?
Ja.
Okay. Sehr schön, Simon.
Ja, er fragt dann noch die Dame Ayola, also sie hat ihn ja jetzt heftig umsorgt, aber sie behauptet, dass sie nicht liebt, sondern ja seinen Bedürfnissen entspricht, weil er sich gewünscht hat, so umsorgt zu sein und von ihrem Überfluss zu leben. Und sie hat ihm das dann einfach geschenkt. Und dann sagt sie aber auch, es gibt einige Wesen in Fantasien, die vom Wasser des Lebens trinken durften. Das heißt, wenn die das durften, dann können die ja lieben, oder?
Ja, aber man weiß eben nicht, wer daraus getrunken hat.
Auf jeden Fall können wir uns das mal nochmal merken.
Dass manche Leute von der Quelle des ewigen Lebens, Wasser des Lebens, siehst du, wow, so schnell rutsche ich ab, Wasser des Lebens getrunken haben, man weiß nicht, wer es ist.
Ja, vielleicht kommt das ja noch raus.
Wer weiß das schon? Du doch nicht, oder?
Nee, wieso? Sehe ich so aus?
Ja.
Okay.
Sehr schön.
Es gibt auf jeden Fall noch die Verheißung, in der fernen Zukunft erzählt die Dame Ayola, dass Menschen die Liebe irgendwann nach Fantasien bringen werden und dann verschmelzen die beiden Welten zu einer. Haben wir den Zustand erreicht?
Ich glaube noch nicht.
Nein. Müssen wir noch warten.
Das Buch ist ja noch nicht zu Ende.
Nee, aber das Kapitel ist fast zu Ende. Bastian hat jetzt seinen letzten Wunsch gefunden und hat auch eine Erinnerung vergessen. Und die Dame Ayola sagt ihm, welche das ist. Er hat Vater und Mutter vergessen. Und Bastian so, hä, Vater und Mutter?
Was dat?
Kennst nie, brauchst nie.
Er weiß jetzt nur noch eine Sache.
Er will das Wasser des Lebens finden. Und das heißt, die Dame Ayola sagt zu ihm, deine Zeit im Enderhaus ist vorüber und dann...
Und so traurig.
So traurig, weil dann... Also sie sitzen abends draußen vor dem Haus und es ist dunkel und dann sieht er auf einmal, dass sie anfängt zu verwelken und zu verdorren und sie sagt zu ihm, kümmere dich nicht darum, es ist alles gut und richtig so.
Und dann geht er schlafen, weil er am nächsten Morgen los muss, kommt am nächsten Tag wieder runter und sie sitzt immer noch da und ist komplett verdorrt. Ist sie jetzt tot?
Ich glaube schon. Du musst voll heulen.
Ja.
Ja, und dann sagt Bastian danke für alles. Und über Nacht ist der Sommer, der die ganze Zeit geherrscht hat, verschwunden und es ist Winter geworden. Und Bastian geht raus, macht die Tür zu und braucht meinen Mantel. Aber dann war die Tür schon zu und er hat wieder einen Teil seiner Errungenschaften aus Fantasien abgelegt. Und damit ist das Kapitel...
Nein, bevor du es beendest... ist die Aioli tot und das heißt, die Mutter und Großmutter sind auch so gestorben? Weil das würde ja auch bedeuten, dass die dann doch Kinder hatten. Oder irgendwas, warum sie so traurig waren und gestorben sind.
Also ich glaube nicht, dass die Kinder hatten, dass sie wirklich auf Bastian gewartet haben.
Aber woher weiß das die nächste Generation?
Das stimmt. Es könnte ja natürlich auch so sein, dass irgendwie die jeweilige Dame Ayola mit dem Wunsch geboren wird, ein eigenes Kind zu haben und das aber, ob sie das gehabt hat, nicht an ihre Tochter quasi weitergibt.
Genau, sie sind nur ausgestattet, ich möchte ein eigenes Kind haben.
Ja.
Und wenn man das Kind hat, dann ist man fröhlich, wenn es weg ist, dann verdorrt man, dann vergehen hunderte, tausende Jahre, keine Ahnung.
Das kann gut sein, ja.
Und dann wirst du neu geboren und dann kommt das nächste Kind.
Krass.
Wer weiß, wir werden es nie erfahren. Jetzt darfst du das Kapitel beenden.
Damit beende ich das Kapitel. Das schönste Kapitel, finde ich, im Buch, weil es so versöhnlich alles abrundet und dass es richtig ist, dass Bastian diesen Eheweg beschritten hat, weil es dazugehört hat, dass er zu seinem wahren Herzenswunsch finden konnte, dass er selbst lieben möchte. Also war es notwendig, diese ganzen äußeren Wünsche zu durchleben und zu erkennen, das ist gar nicht das, was ich will.
Es ist gut, aber es ist nicht das, was wirklich glücklich macht.
Ja, also das mag man als Fehler interpretieren, aber wenn er diese Schritte nicht gehabt hätte, dann wäre jetzt dieser Wunsch nicht so stark, dass er selbst lieben möchte. Das würde ihm sonst gar nichts bedeuten.
Man lernt aus seinen Fehlern oder man ist die Summe seiner Erfahrungen.
Mhm.
Ich kenne Leute, die diesen Spruch hassen.
Warum?
Moritz zum Beispiel, der sagt immer, ich bin doch nicht die Addition von Sachen, die ich erlebt habe.
Ist das zu wenig oder zu viel für ihn?
Zu wenig.
Ja gut, das kann ich verstehen. Aber ich meine, dass diese eindrücklichen Erfahrungen und auch Krisen, die man hatte, die formen einen halt nachhaltig.
Die prägen einen, ja.
Ja.
Aber man ist nicht nur das Ergebnis daraus.
Nö.
Gut.
Nö, also man ist, das Ergebnis kann ja auch immer anders sein, wie man die Lehre halt draus zieht.
Ja.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ach, so philosophisch.
Ja.
So viel nachdenken. Jetzt haben wir wirklich nur noch 2 Kapitel.
Mhm.
Und die sind gar nicht so lang.
Nee.
Ich guck gerade die Titel.
Nicht sagen.
Die Titel, die Kapitel.
Kommt in der nächsten Folge dran. Möchtest du noch abschließend etwas sagen? Ich glaube, der Boomerang kommt gleich zurück.
Was? Ganz. Oh nein, da muss ich jetzt mich mal in Position bringen.
Ja, weil letztes Mal hast du ihn ja nicht so gefangen.
Da
ist alles in die Luft geflogen.
Na, du standst ja auch im Weg. Das war alles deine Schuld.
Okay, ich gehe jetzt auf die Seite.
Danke.
Wo ist er? Siehst du ihn?
Ah, da ist er.
Ah. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht... Hier fliegt gleich alles in die Luft.
Nein, diesmal fange ich ihn.
Okay. Willst du noch Tschüss sagen?
Tschüss.
Tschüss. Bis nächste Mal.
Okay.
Oh, prima gefangen.